du musst delegieren. Das geht eigentlich nicht anders. Und das bedeutet natürlich für den Gründer loslassen lernen und auch versuchen, klare Entscheidungslogiken zu delegieren und in die jeweiligen Teams mit reinzubringen. Weil der Gründer oder die Gründerin, die können einfach nicht kontrollieren. Ansonsten fliegt dir eigentlich deine Firma gegen die Wand.
Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Und hier ist euer Host und Chefredakteur von fürgründer.de, René Klein.
Hi, schön, dass du dabei bist bei der 7. Folge unserer HR-Serie im Podcast von fürgründer.de. In unserer 8-teiligen Serie gibt uns Marie Kanellopoulos Schritt für Schritt die wichtigsten Strategien, Tipps und Instrumente an die Hand, um nachhaltig starke Teams aufzubauen. Marie ist Geschäftsführerin von Dann Berlin, große und renommierte Agentur, die sowohl Startups als auch Konzerne bei allen Themen rund um ihr Personal unterstützt. Hallo Marie.
Hallo René.
So Marie, bevor wir auf die Folge 7 schauen, kurz nochmal ein Rückblick auf die 6. Folge. Da ging es ja um das People Playbook für stabiles Wachstum. Nochmal ganz kurz, was hat es damit auf sich und warum ist es so wichtig?
Ja, wir haben ein People Playbook nach 900 Wachstumsszenarien tatsächlich etabliert, was verschiedenste Ebenen einmal durchläuft. Und es ist wichtig, dass wir im HR, im Gründungsteam wirklich Klarheit zu gewissen Themen schaffen, dass wir Systeme bauen, dass wir Führung weiterentwickeln. Und darum geht's eigentlich. Also es ist jetzt kein HR-Dokument, ja, sondern es ist eine Herangehensweise, wie man verschiedenste Bereiche innerhalb der Firma durchleuchtet und wie kann man dann priorisierte Maßnahmen treffen, die wirklich dazu passen. Also der Gründer gibt die Richtung an, der definiert die Prinzipien und er lebt es vor, aber er muss oder sie muss HR dazu nutzen, dass HR das System dahinter aufbaut. Und genau, wir haben darüber gesprochen, People Playbook von Dann Berlin, Kultur ist auch kein Zufall und wir müssen einfach mit diesem Playbook es ermöglichen, ein Business-Treiber zu sein innerhalb der Firma. Mhm. Ich sage auch ganz oft HRler, es müssten eigentlich die inneren CEOs sein. Also die wirklich sich klar am Management positionieren und einfach ein Sparring-Partner sein.
Ja, und nicht nur die Lohnabrechnung machen und Urlaubskalender. Ja, auch ein spannender.
Wir sind beim ersten Fehler bei der Folge jetzt.
Genau, das ist eine gute Überleitung zu dem Thema dieser Folge. Wir wollen auf die 5 größten Fehler, die beim Wachsen von Teams entstehen können, schauen und in einer der ersten Folgen ja durchdekliniert, welche Wachstumsschritte und Niveaus es im Prinzip gibt beim Aufbau der Firma und haben uns jetzt gedacht, du greifst im Prinzip mal für jede Ebene, für jede Phase dann 1 bis 2 große Fehler raus, sodass wir vom kleinen Unternehmen bis hin zum großen Unternehmen die Fehler jetzt mal rausarbeiten. Von daher, Marie, starte los.
Perfekt, danke dir. Ich würde tatsächlich diese Chance auch nutzen, das Dann Growth Model ganz kurz nochmal anzuritzen. Also ihr müsst euch das so vorstellen, eine Firma ist natürlich gerade mal so 2 Mann-Frau stark, ja, sagen wir mal 0 bis 10 FTI und sie wächst über den Zeitraum nicht nur an Headcount, sondern auch an Reife, an Struktur. Und wir haben ein Dann Growth Model entwickelt, wo wir wie stufenartig dieses Wachstum gut abbilden können. Und pro Stufe durchläuft die Firma eine Krise, das Gründungsteam eine Krise und die Mitarbeitenden eine Krise. Von daher in der ersten Phase, wo ich gleich den ersten Fehler rauspicke, da reden wir über die Gründungsphase. Also dieses Growth through Creativity, ja, Wachstum durch Kreativität. Und da schauen wir auf eine Firma, die hat im Schnitt so 1 bis 10 Mitarbeitende. Mhm. Und diese typischen Fehler, die dann oftmals in dieser Phase passieren, sind sehr informell. Also was passiert eigentlich? Alles läuft parallel. Nichts wird dokumentiert, weil hey, wir schaffen es ja alle noch, um einen Tisch uns rumzusetzen. Das Wissen, das steckt tatsächlich in den Menschen, in den Köpfen. Und eigentlich gibt es auch keine Rollen, die klar sind. Ne? Also das fällt dann auch irgendwie gar nicht auf, weil man ist eigentlich eine Projektgruppe. Und warum das gefährlich ist? Weil man am Anfang, da darf man agil sein. Und es ist auch charmant, so zu arbeiten und etwas aufzubauen. Später wird genau das aber dann tatsächlich zur Hypothek. Also was in der Gründungsphase nach Flexibilität aussieht, ist dann tatsächlich, je mehr man wächst und je reifer man wird, Chaos von morgen. Und da wollen wir tatsächlich weg. Ne? Also ich glaube, es ist hier wichtig zu sagen, in dieser Phase nimmt es bewusst mit auf, arbeitet auch bewusst, aber habt eure Grenze, ab wann es dann gilt, auch Struktur aufzubauen. Wir sind dann, wenn ich jetzt mal in diese 2. Phase blicke, in einer sogenannten Leadership Crisis. Also ihr müsst euch vorstellen, 10 bis 20 Mitarbeitenden und dann auf einmal hast du einfach ein größeres Team und musst die Menschen, die du damit verbindest, wirklich in Führung bringen. Und dann ist es teilweise so, oder ein Klassiker, Menschen, die lange in der Firma sind, werden oftmals Führungskräfte. Oder Top-Performer, die auch wirklich ihren Job fachlich enorm gut halten, werden auf einmal zu Managern. Aber du als Pflegerin wirst du ausgebildet, als Bäcker wirst du ausgebildet, aber als Führungskraft eher weniger, ne? Also klar gibt es so Leadership-Programme, die man sich dazu buchen kann, aber im Endeffekt wirst du erstmal Führungskraft, weil du es anscheinend menschlich drauf hast, du bist lange in der Firma und man braucht auch gerade meine Führungskraft.
Ja.
Genau, und das sind so diese Themen, was dann auch wiederum ein krasser Fehler ist, weil manche Führungskräfte, die wollen es nicht, manche Führungskräfte, die können es tatsächlich nicht. Und wenn da der Gründer das zu schnell außer Hand gibt, kann es tatsächlich passieren, dass die Kultur sich verändert, in die falsche Richtung läuft, dass Teams entstehen mit unterschiedlichen Führungsstrukturen und dann am Ende des Tages das wieder zusammenzubringen, ist nicht einfach mal gesagt und getan, sondern langfristig.
Ja, weil das ganz spannend ist, also der erste Fehler, den du ja benannt hast, halt nicht rechtzeitig über Rollen und auch Dokumentation nachzudenken und das aufzusetzen. Der zweite Fehler, im Prinzip die falschen Führungskräfte zu benennen, aber da den richtigen Moment abzupassen. Also im Prinzip, ne, der Gründer, das Gründungsteam bleibt doch noch so lange in der Führung, bis eben wirklich ein gutes Führungsteam etabliert wurde, und macht das halt nicht zu schnell, weil das wiederum ja auf der anderen Seite auch häufig gefordert wird. Ja, man schnell delegieren, schnell Verantwortung übertragen, übergeben. Dabei aber Achtung, wie du es gerade beschrieben hast, nicht zu vorschnell, nicht einfach auf jeden, der gerade da ist und bei drei nicht auf den Bäumen ist, sondern das wohl überlegt zu machen. Also so ein kleiner Spagat, der da notwendig ist.
Absolut, René. Also dieses wohl überlegt. Und auch hier kannst du tatsächlich in Vorkasse gehen, wenn du es musst. Wenn du jetzt, sagen wir mal, du brauchst eine Führungskraft, du hast jemanden intern, der zu Junior ist, aber er könnte es tendenziell ausprobieren oder machen, dann gib ihm doch einfach diese Möglichkeit als Projekt. Mhm. Pass auf, René, leite gerne das Marketing. Ich weiß, eigentlich bist du noch zu juniorig dafür. Ich glaube aber an dich. Ich sehe auch gewisses Potenzial. Lass uns das ausprobieren. Wenn es nicht passt, kriegst du einen Externen, der dich nochmal trainiert. Oder kriegst du einen Externen, der an dich reportet und von dem du lernen kannst. Für diese Phase jetzt macht es absolut Sinn, dich in diese Position zu bringen. Aber wir entscheiden gemeinsam auf dem Weg, ob wir dabei bleiben oder nicht. Also auch das kann teilweise passieren, weil oftmals müssen wir, oder kommt dann das, Marie, wir müssen den Head of Marketing leider dann doch gehen lassen, weil der wird uns niemals aufs nächste Level bringen. Mhm. Und das ist eigentlich, wenn wir über nachhaltiges Wachstum und nachhaltiges Skalieren sprechen, völlig unfair. Ja, da ist jemand dann mit ins kalte Wasser geschmissen worden, gibt Gas, schafft es natürlich nicht, weil er gar nicht diese Voraussetzungen hat. Und dann kriegt er diese Konsequenz, du musst entlassen werden. Anstatt vielleicht zu sagen, da bist du noch nicht, du gehst wieder zurück auf deine jetzige Position und wir setzen jemanden Externes, von dem du lernen kannst, über dich und über deine Position. Also da auch wieder dieses Erwartungsmanagement. Wie klar, wenn man so klar reingeht, kann man doch eigentlich gar nicht verlieren.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Zwei Fehler haben wir schon. Wie geht's weiter?
Genau, also nicht jeder, der früher da war, ist automatisch eine richtige Führungskraft. Das wollte ich in dieser Phase benennen. Und da waren wir so bei 10 bis 20 Mitarbeitenden. Wenn wir jetzt sagen, wir gehen in die dritte Phase dieses Growth-Modell, da wächst du als Firma einfach durch Delegieren. Da sind wir bei 20 bis 50 Mitarbeitenden. Du musst delegieren. Das geht eigentlich nicht anders. Und das bedeutet natürlich für den Gründer loslassen lernen und auch versuchen, klare Entscheidungslogiken zu delegieren und in die jeweiligen Teams mit reinzubringen. Weil der Gründer oder die Gründerin, die können einfach nicht kontrollieren. Ansonsten fliegt dir eigentlich deine Firma gegen die Wand. Und Mitarbeitende oder Teams, besser gesagt, müssen Verantwortung übernehmen. Sie brauchen eine gewisse Entscheidungsmacht, weil ansonsten landest du wirklich im Micromanagement und das gibt nicht nur Unklarheit, das frustriert, das bremst aus. Und hatten wir auch in der Folge davor oder in den Folgen davor, du willst als Gründer einfach nicht zum Bottleneck werden, sodass es halt wirklich auch dann gefährlich ist, wenn man eben nicht mit der Firma mitwächst, auch als Gründer, auch als Führungskraft, auch als Mitarbeitende. Mhm. Genau, diese Frust, diese Langsamkeit, das sehe ich halt auch wirklich sehr, sehr oft. Von daher sage ich, bitte, bitte loslassen. Gibt Empowerment in eure Teams mit rein. Das ist so extrem wichtig. Und da muss man auch wieder diese Klarheit haben und mit dem Gründungsteam arbeiten, also mit seinem Partner arbeiten vor allem auch. Was will ich eigentlich von der Firma? Viele Gründer und Gründerinnen holen sich da auch Business-Coachings mit rein. Erfahrene Führungskräfte, erfahrene Gründer, erfahrene Berater. Ne? Also René, das ist, du kannst ja, glaube ich, so viel dazu beisteuern. Man muss sich das tatsächlich holen. Das ist wie ein Personal Trainer beim Sport. Wenn man es alleine macht, kommt man irgendwann nicht zu Potte. Ja. Und man investiert so viel, man braucht dieses Sparring von außen, diesen externen Blick und diese Rekabilisierung.
Wir hatten vor ein paar Episoden den Andy Bruckschlögel, ist ja Mitgründer der Bits and Brezels und hat ja auch schon eine super lange Unternehmerreise, hat ganz früh angefangen, hat viele Unternehmen gegründet, aufgebaut, auch teilweise immer noch, dann dann Geschäftsführer ist und auch ein großes Pepitum gehalten für externes Coaching, Reflexion, die da dann eben stattfindet, weil sich eben auch jeder Sportler, der Leistungssport betreiben möchte, auch einen Trainer holt. Und insofern ist das dann durchaus teuer, aber es ist dann eben das wert, ne? Weil dieses Mitwachsen, ich glaube, es ist etwas, was viele unterschätzen, wo ja auch viele, das ist ja auch das Interessante, wenn jetzt so ein Exit passiert, dann sagen ja viele, ja, jetzt war es dann eben auch mal gut für mich. Ich habe gemerkt, es hat mir mehr Energie genommen, als es mir gegeben hat. Und ich bin halt nicht so der Manager. Ich bin mehr der Gründer, der anschieben möchte. Ich glaube, es ist dann auch wieder so eine Schublade, die man sich packt, weil man eben nicht mitgewachsen ist im Zweifel. Und das ist ja, glaube ich, schon auch gerade so ein Problem, dass wir ganz viele Gründer haben, die die Unternehmen relativ groß machen und dann aber aufhören. So, und dann geht das Unternehmen an irgendwen. Dann muss man mal in 2-3 Jahren gucken, was dann aus dem Unternehmen geworden ist. Aber das führt nicht dazu, dass wir wirklich große, wie damals Siemens und so weiter, Unternehmen haben, die halt dann auch nach 20, 30 Jahren immer noch von den gleichen Personen geführt werden. Und dass wir wirklich aus Gründern Unternehmer und Unternehmerinnen machen. Dieses Mitwachsen, vielleicht mit dieser externen Unterstützung, dann brauche ich auch vielleicht diesen Exit als so ein Moment der Befreiung. Eigentlich nicht, sondern ich will ja eigentlich, warum soll ich denn eigentlich einen Exit machen? Ich möchte doch die Vision und Mission meines Unternehmens noch viel, viel weiter treiben. Also Mark Zuckerberg hat ja auch keinen Exit gemacht bei Facebook, so, oder Elon Musk bei Tesla. Dass der noch auf zu vielen anderen Hochzeiten rumtanzt, ist eine andere Sache, aber die sind ja alle mit ihren Unternehmen viel, viel länger verbunden, als dass die meisten Gründer und Gründerinnen hier in Deutschland sind.
Krass spannend. Ja, aber auf jeden Fall, das ist auch eine super spannende Perspektive. Natürlich gibt es da viele Unterscheidungen, aber da bin ich total bei dir. Auch was der Andy gesagt hat, Thema Business Coachings, ich war bei seiner Buchlesung, der war nach 3 Monaten mit seiner Partnerin, Lebenspartnerin, die sind übrigens auch zusammen, haben Kind und alles, sind sie zum Coaching gegangen. Nach 3 Monaten Beziehung, wo jeder irgendwie so blauäugig durch die Welt läuft, ne, und alles durch diese rosarote Brille sieht. Und er meinte, nein, ich mache das, weil ich so sehr an uns glaube, weil ich will, dass das funktioniert. Ja. Und das ist tatsächlich, ich will, dass das funktioniert, willst du ja auch als Gründer oder Gründerin beim Unternehmen. Und ja. ich würde das jedem empfehlen, sich auch einen Mentor zu holen. Wenn du schon kein Business-Coaching hast, weil du sagst, hey, ich bin mit meinem Partner so, wir machen schon Ewigkeiten Business, brauchen wir alles nicht, dann mach ein anderes Investment. Aber hol dir einen Mentor, hol dir jemanden, der diesen Tunnelblick einfach nicht hat, weil damit kannst du nur gewinnen. Und finde ich total spannend. Also nicht nur in der Phase von 20 bis 50 Mitarbeitenden, sondern in jeglicher Phase. Ne? Du hast als Unternehmer eine gewisse Verantwortung, eine riesengroße Verantwortung. Und da ist das ein absolutes Investment, was auch für deine Mitarbeitende definitiv beneficial sein kann, wenn du dich damit auseinandersetzt.
Ja. So, dann kommen wir zum dritten großen Fehler. Wobei wir jetzt schon viele andere Fehler mitgestreift haben, aber Nee, Moment, wir sind jetzt bei Fehler Nummer 4 schon. Das war ja schon der dritte.
Genau, ja, Fehler Nummer 4. Also wenn wir jetzt von der Phase kommen, das ist meine Lieblingsphase, die Phase, wo du Autonomität hast, wo du diese Autonomy-Krise hast. Das geht dann wirklich knallhart ums nicht nur delegieren, sondern vor allem koordinieren, Teams besser aufstellen, tiefer planen und strukturieren. Und das ist eine Phase, da entstehen wirklich die interessanten Dinge. 50 bis 100 Mitarbeitenden. Es gibt keine Phase, in der sich so viel so schnell dreht. Und da hast du so typische Fehler, dass Menschen in Rollen schweben, ja. Reporting Lines sind total unklar. Die alten Mitarbeitenden, die bleiben eigentlich fast nur noch aus Loyalität, weil die Firma sich nicht nur strukturell verändert, sondern kulturell vor allem verändert. Weil neue Mitarbeitende kommen nicht nur mit einer frischen Perspektive, sondern auch mit anderen kulturellen Einflüssen. Das Konzerndenken ist ein ganz anderes als das Startup-Denken. Das Consulting-Denken ist ein ganz anderes als ein Startup-Denken. Und dann hast du auf einmal eine Mischung an unterschiedlichen Senioritäten. Und das knallt wirklich dann kulturell, aber auch in dem Strukturgedanken der Firma, weil du musst dich so professionalisieren, dass du die nächste Wachstumshürde auch schaffst. Und da gehen wir komplett rein in diese Rollendefinierung, Karrierepfade, Gehaltsbänder. Ne? Wir hatten ja auch einmal kurz angeritzt, dieses Entgelttransparenzgesetz, was natürlich in aller Munde ist. Und ich sehe ganz wenig Firmen, die da wirklich schon in Vorleistung gegangen sind und das Ganze aufgesetzt haben. Ihr braucht diese Struktur. Mhm. Als Gründer und Gründerin zur Absicherung für die interne Perspektive, sobald ein Mitarbeitender kommt, der darf Einsicht gewähren in die Gehaltsstruktur. Den musst du verargumentieren können, warum das Peer auf der gleichen Ebene mit der gleichen Ausbildung 2.000, 3.000 Euro mehr verdient. Also das ist wirklich, du musst ganz knallhart Jobleveling machen, knallhart Verantwortlichkeiten festzurren, Teamlogiken designen und wenn du denkst, ach ja, fasse ich nicht an, ist mir zu ein großes Thema, dann wird es alleine passieren. Ne? Es gibt ja diese informelle Zusammenarbeit und wenn du das nicht angehst, dann fliegt dir das Ding wirklich um die Ohren. Dann wirst du auch nicht mehr als 100 Mitarbeitende sein. Und ich sage auch dann immer zu den Mitarbeitenden, Firmen müssen sich verändern. Das gehört leider dazu. So wie du als Grundschüler dann aufs Gymnasium, auf die weiterführenden Schulen, in die Ausbildung gehst, musst du dich auch weiterentwickeln. Und so ist eine Firma auch. Und ich habe das Gefühl, dass ganz viele Menschen denken, ich habe jetzt diesen Job, ich habe jetzt diese Rolle und alles bleibt so, wie es ist. Aber Veränderung ist unsere neue Normalität. Also ich glaube, es gibt keine Welt ohne Veränderung. Es gibt kein Unternehmen ohne Veränderung. Es gibt kein Produkt ohne Veränderung. Das war vielleicht mal so, ne? Aber wir merken ja auch, wie schnelllebig die Wirtschaft ist, wie schnelllebig die Zeiten sind. Das gehört einfach dazu. Und so muss eine Firma sich ehrlicherweise auch positionieren und sagen, hey, wir gehen mit der Zeit, wir pivoten unser Business. Und wenn es heißt, dass wir hier Dinge umschiften, dann ist dem auch so.
Mhm. Gut, also da der Fehler zu wenig, naja, wir sind wieder bei Prozessen, bei Dokumentation, also da jetzt keinen Wert drauf zu legen, klare Karrierepfade anzulegen, klare Gehaltsbänder anzulegen, das auf jeden Fall ab einer bestimmten Größe ganz, ganz genau im Blick zu behalten.
Ja, also René, auch wenn ich jetzt mal in die fünfte Phase gucke, ne, da hatten wir viel über Bürokratie gesprochen, was ja so der Feind ist von jedem Wachstum. Aber ohne gewisse bürokratische Maßnahmen kannst du ja auch wiederum nicht wachsen oder extern kollaborieren oder Firmen dazu kaufen. Also wir müssen ja dokumentieren. Ich habe 150, 200 plus Mitarbeitende, da geht's eigentlich gar nicht anders. Da heißt es nicht, Marie, mach mal bitte, sondern ja, dann muss ich dir sagen, René, wenn du mich approachen willst, dann musst du leider über ein Ticketsystem kommen oder du musst dann doch den Prozess einhalten, indem du dann erst zur Instanz A gehst, bevor du dann zur nächsten gehst. Und das entfremdet, und das verstehe ich auch, das entfremdet frühere Mitarbeitende, weil sie auf einmal neue Regeln bekommen. Es sind neue Regeln. Es gab auch alte Regeln davor, aber jetzt müssen sie sich anpassen. Und dann kommen wir oft in dieses Menschliche, haben wir doch immer schon so gemacht, was sich dann halt dann tatsächlich verändert. Und auch dieses Mindset von, ja, dann wird eine Organisation langsamer. Ja, dann wird eine Organisation politischer. Natürlich kannst du dann sagen, ganz ehrlich, Leute, wir splitten es teilweise auf, dass die jeweiligen Teams untereinander ihre Agilität behalten können. Aber ein gewisses allgemeines Konstrukt, das muss es leider bleiben, weil wenn du denkst, Struktur ist unnötig, dann werden die Mitarbeitenden nicht mitgenommen. Dann ist die Kultur gar keine Kultur mehr, weil sie ist so heterogen aufgesetzt, dass das Unternehmen eigentlich an Vertrauen verliert, an Identifikation verliert. Und um diese Identifikation zu behalten, bedarf es eben halt diese Bürokratie in irgendeiner Form ja auch. Also sie schützt uns ja auch, ne? Auch wenn ich überhaupt gar kein Fan davon bin, aber wir müssen es kulturell in irgendeiner Form einbetten, sonst wird es schwer.
Wie würdest du dann den letzten Fehler in dieser Phase nochmal auf den Punkt bringen?
Ich würde sagen, dass man Struktur eigentlich nicht mit Bürokratie verwechseln darf. Also Bürokratie in irgendeinem Maß muss es einfach geben, aber ohne kulturelle Übersetzung ist das Ganze kontraproduktiv. Also man muss Unternehmensstrategie, Unternehmenskultur und die Struktur und die Bürokratie miteinander vereinen und gucken, bis welchem Maß ist es sinnvoll und wann handeln wir vielleicht auch, weil wir denken, es ist richtig, aber eigentlich passt es gar nicht zu uns.
Okay. Wir haben ja sonst immer am Abschluss der Folge nochmal, welche drei Dinge soll man jetzt wirklich mitnehmen. Ich glaube, bei unseren Fehlern, die wir jetzt gemacht haben, können wir uns die Frage vielleicht sparen und ersetzen durch, vielleicht kannst du nochmal aus der Praxis, wo jetzt jeder vielleicht sagen würde, Mensch, das kann ich mir nicht vorstellen, dass du auf sowas gestoßen bist, dass das ein Unternehmen macht und es ist ja kein Wunder, dass das da vielleicht nicht gut funktioniert hat. Also vielleicht kannst du uns ein, zwei Praxisfehler nochmal mitbringen, die du erlebt hast, wo jetzt jeder wirklich sagen würde, oh Gott. Aber vielleicht dann auch drüber nachdenkt, ja, vielleicht wächst man so hinein und von außen lässt sich das natürlich immer einfacher beurteilen, ob das halt eine gute Sache oder eine schlechte Sache war.
Ja, interessant. Also natürlich haben wir auch, unsere Gründerin hat auch ein Buch geschrieben, A Decade of Startup Wisdom, weil wir so unfassbar krasse Sachen durchlebt haben, die ich gar nicht mehr abrufen kann. Weil fast jede Woche mit einer krassen Story beendet wird. Und ich will natürlich auch meine Kunden schützen, weil dadurch heißen wir auch Boutique und dadurch kommen die Kunden ja auch zu uns. Aber so Paradebeispiele, die mir nicht nur einmal vorgekommen sind, ist zum Beispiel, dass wir teilweise mit verschiedensten Gründer- und Gründerinnen-Mentalitäten arbeiten, die Stärken haben, ja, die wirklich Durchsetzungskraft haben, Durchhaltevermögen haben, die Fighter sind, die, wo du einfach so krass inspiriert wirst, allein von der Persönlichkeit, aber dann wiederum die Kehrseite haben an teilweise ADHS, teilweise an autoritärem Verhalten, teilweise an nicht reflektierten, empathischen Verhalten. Mhm. Und die haben es aber geschafft, dennoch Firmenkonstrukte aufzubauen, dass wir von außen natürlich sagen, kann gar nicht sein, aber tatsächlich funktioniert so, ne? Also es war wirklich diese eine Firma, die keine E-Mails verwendet hat, sondern nur WhatsApp. Oder der eine Gründer, der so kommuniziert hat, wie als wäre am Frühstückstisch zu Hause, der rumgeschrien hat, der so informell kommuniziert hat, dass du gedacht hast, um Gottes Willen, also ich hatte auch gestern erst wieder einen Sexual Harassment Case, ne? Also es sind wirklich solche verrückten Dinge, die uns einfach zu Tisch kommen, weil du ja am Ende des Tages mit Menschen arbeitest. Und da rede ich ja nicht nur von Gründern und Gründerinnen, sondern auch von Mitarbeitenden. Je kulturell diverser, umso krasser ist es. Und ich finde, dass wir oftmals, weil wir ja New Work predigen, weil wir ja ganz anders remote arbeiten, denken wir, wir können die Business-Etikette auch zu Hause lassen. Und das ist ein Muster, was ich seit mehreren Jahren schon sehe, in jeglicher Ebene, also egal wo, welche Rolle, dass du, weiß ich nicht, und wenn es irgendwelche Instagram-Bilder sind, die man zeigt und dann irgendwie darüber diskutiert und dann sauer ist, weil derjenige das, also es ist teilweise wie so Reality-TV und das wären so Sachen, die irgendwie dann doch funktionieren, wo ich aber meine HR-Köpfe, meine Hände über den Kopf schlage und sage so, um Gottes Willen, wie kann sowas sein? Aber wenn du mich jetzt fragst, so, was siehst du im Großen und Ganzen? Am Anfang ist man fast zu informell, ne? Dann komme ich wieder auf diese, was ich gerade erzählt hatte. Mhm. Dann hast du eine falsche Führung, weil du denkst so, du bist viel zu autoritär. Irgendwann sagst du, du hast keine Lust zu delegieren, musst aber irgendwann delegieren. Dann kommen halt teure Berater rein. Also das ist auch ein Klassiker. Die fehlende Struktur kostet dich Millionenhöhe. Also das haben wir ja auch, weil dann auch Mitarbeitende gehen. Eine Stellenbesetzung kostet dich im Finance manchmal locker 100.000. Also kann passieren, weil Finanzwissen weggeht. Stellen zu besetzen im Finance dauert manchmal 9 Monate. Haben wir auch schon alles gesehen. Und wenn du dann aber zu viel Struktur durchlässt und die dann nicht zur Kultur passt, ja, dann hast du Abgänge und keine Einbettung.
Spannend. Aber das wirft auch oder schlägt nochmal den Bogen zu unserer 8. Folge, weil das Thema Recruiting, Personen und was wir brauchen, um zu wachsen mit Teams, sind natürlich neue Mitarbeiter. Und ein Gespräch, das wir dann quasi alle führen, ist das Vorstellungsgespräch. Und darauf wollen wir in der 8. Folge nochmal ganz genau schauen mit dir. Das Vorstellungsgespräch in der Praxis. Welche Fragen sind wirklich wichtig, um die ganzen Themen rauszufinden, über die wir jetzt gesprochen haben. Passt die Person zum Team? Welche Einstellung hat die Person? Ist da Vision Alignment dann da? Wie finde ich das vielleicht auch raus in den Fragen? Also ich glaube, da nochmal dann ein ganz spannender Case für etwas, was ja jeder von uns als Gründer, Gründerin in der Praxis andauernd führt und trotzdem sich immer so fragt, habe ich die richtigen Fragen gestellt?
Absolut. Ich freue mich sehr auf diese Folge zum Schluss, weil wie du sagst, manchmal ist man anderthalb Stunden im Bewerbungsgespräch und weiß nicht, wie man die Entscheidung treffen soll. Und da werden wir ansetzen und werden euch viele Einblicke mitgeben können.
Danke, Marie. Danke auch euch fürs Zuhören. Als Abschluss der Serie gibt es auch noch eine Live-Q&A mit Marie. Da könnt ihr dann alle Fragen stellen, die bis jetzt noch nicht beantwortet wurden. Die Live-Q&A mit Marie gibt es auf unserem FG Campus am 29.04. Die Anmeldung und die Teilnahme ist kostenfrei und den Link findest du in den Shownotes. Oder du gehst einfach auf die Website www.fgcampus.de. Ich freue mich, euch dort zu sehen und sage bis bald.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Weitere Folgen mit spannenden Gästen findest du auf fürgründer.de/podcast oder du abonnierst uns jetzt hier auf deiner Streaming-Plattform. Du möchtest dein Lieblingsthema hier im Podcast hören? Dann schreibe uns deinen Themenwunsch an podcast@fürgründer.de.